Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Heute kommt eine Sondersendung, 60 Minuten lang. Es ist die 31. Folge und wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt. Wir wollen heute mal reden über Webradios, über Podcasts und über die Welt von morgen, über die Medienwelt von morgen. Wird die sich verändern? Werden die privaten Unternehmungen, werden die dazu beitragen, dass sich auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten vielleicht ändern in die Richtung oder in die Richtung? Und wir sind insgesamt 5 Leute hier. Einer ist Wolfgang Rudolf, den werden Sie wahrscheinlich alle kennen vom CC2. Dann ist es Marc C. Schmidt. Er hat die Podcast-Veranstaltungen, die Kongresse, die beiden, die es bisher gegeben hat, organisiert. Und ansonsten ist er Geschäftsführer der Fresh Info und kennt sich ziemlich gut auf dem Podcast-Markt aus, was das da so alles gibt und was da in Zukunft alles passieren wird. Daneben sitzt Rüdiger Mahlfeld. Er ist vom WDR, ist Hauptabteilungsleiter. Und in einer E-Mail hat er geschrieben, er sei der Hierarch in der Bastelstube.
Ja, das ist ungefähr gut beschrieben. Was ich so genau mache...
Was ist denn da die Bastelstube? Ich meine, ich kenne den WDR ja auch längere Zeit.
Die Bastelstube ist unsere schon ein paar Jahre existente Redaktionsgruppe Neues Radio, die sich mit den sendungsbegleitenden Internetauftritten, aber auch mit dem ganzen Feld der digitalen Verbreitungswege, wozu das Podcasting oder das Webradio auch gehört, beschäftigt und mit dem, was wir als WDR in dem Zusammenhang machen können. Und das ist sozusagen unsere Bastelredaktion.
Es wäre mir als Redakteur damals besser ergangen, wenn ich auch in dieser Bastelredaktion gewesen wäre. Sowas mache ich nämlich unheimlich gerne, auch herumbasteln, herumfummeln.
Möglicherweise dazu gehört auch, dass wir immer sehr zum Schrecken unserer Einkaufsabteilung an den neuesten Geräten rumspielen wollen, wie sie auch die Konsumenten haben und uns jeder Standardisierung des Universal, weiß ich nicht, WDR-Dienstlaptops oder ähnlicher Geschichten, dem widersetzen wir uns natürlich, weil wir sagen, wir müssen uns mit dem beschäftigen, was die Leute draußen auch
haben. Das habe ich lange Zeit auch gekonnt. Also ist schon schön, wenn man das kann. Dann haben wir noch Thomas Golz zu begrüßen. Er ist der Geschäftsführer vom EA-Radio, das heißt Eifel Aktiv Radio. Und das ist ein kleines Webradio. Ich habe ihn vorhin gefragt, wer zahlt denn eigentlich den Stream? Sagte er. Was sagt er?
Ja, ich tue es für unser Radio. Es gibt andere Modelle.
Wer zahlt denn die GEMA?
Meine Wenigkeit.
Und wer zahlt die GVL-Gebühren?
Ebenfalls.
Wer zahlt Licht und Computer?
Jeder Moderator oder auch DJ genannt für die einzelnen Sendestationen.
Machen die das eigentlich irgendwo gemeinsam oder sitzen die zu Hause?
Die können verteilt über das Bundesgebiet, verteilt über die ganze Welt moderieren, ihre Musik auflegen und dazu dann ihre Informationen rüberbringen.
Es ist auf jeden Fall Einsatz nötig, um das Private auf die Beine zu stellen, denn wir hören ja immer wieder schlimme Sachen, was da die GEMA verlangt und was die GVL vor allen Dingen verlangt. Eine Zahl vorweg mal, jeder Hörer in dem privaten EA-Radio wird berechnet im Jahr mit 78 Euro. Das heißt also, das Ziel eines Webradios ist, möglichst nur einen Hörer zu haben oder nur ganz wenige zu haben. Wolfgang, hörst du eigentlich auch Webradio oder Podcasts?
Eigentlich nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe schon mal wieder seit 3-4 Monaten gar keine Lautsprecher an meinen Computer angeschlossen. Der ist an einen anderen Platz gewandert und ich habe sie nicht gleich angeschlossen und bin dann nicht mehr unter den Schreibtisch gekrabbelt. Und ich brauche das auch wirklich nicht. Was mir am meisten auf die Nerven geht, wenn ich auf irgendeine Seite gehe und surfe und dann kriege ich irgendwas vorgedudelt oder vorgeklickt oder ich gehe mit dem Mauscursor irgendwo rüber und dann geht es Klick und Knack und sonst was. Also ich brauche es nicht. Wenn ich etwas hören will, na gut, dann nehme ich mir mein kleines Radio und hol mir da die Sachen runter.
Noxon, oder?
Ja, mein Noxon. Das ist umgebaut mit Akkus drin und einem Griff oben drauf. Das kann ich mit in den Garten nehmen. Ich meine, jetzt ist es ungünstig, aber im Sommer wird es wieder schön.
Herr Schmidt, was ist denn eigentlich ein Podcast?
Ein Podcast ist eine Audio- oder Video-, also eine Mediendatei, die übers Internet heruntergeladen werden kann und vor allen Dingen abonniert werden kann. Das ist also die zweite Komponente, Mediendatei und der sogenannte RSS-Feed, die Abo-Möglichkeit erst eröffnet.
Muss das beides da sein, damit es ein Podcast ist?
Ja.
Also wenn ich keinen RSS-Feed hätte, dann wäre es kein Podcast.
Dann wäre es kein Podcast, weil er nicht abonnierbar ist.
Was wäre es denn dann?
Dann wäre es eine Audio- oder Videodatei, die nur zum Download bereitsteht.
Das ist eine Internetsendung.
Zum Beispiel.
Das, was wir ja sein wollen. Wie sieht der WDR das denn eigentlich? Hat er da neue Betrachtungen, sind wir da nötig? Ich meine, wir hatten ja mal den Gedanken, Sie kennen wahrscheinlich auch noch den Dr. Danilenko, damals als technischer Oberingenieur, der hat uns immer erklärt, was Rundfunk ist. Das ist alles, was rundfunkt. Und Fernsehen ist also auch Rundfunk. Und die Landesmedienanstalt hat das jetzt ein bisschen geändert, den Begriff, was Rundfunk ist, weil das nicht mehr alles so richtig passt. Und deshalb sind wir hingegangen und haben an die Landesmedienanstalt wie Klein Fritzchen geschrieben und haben gesagt, wir hätten gerne eine Lizenz, denn das, was wir machen, ist nach eurer Definition Rundfunk. Daraufhin haben wir tatsächlich von der Justiziarin von der Landesmedienanstalt Antwort gekriegt. Und es wurde uns gesagt, da unser Programm ja individuell eingeschaltet wird, brauchen wir keine Lizenz. Was ist denn das, wenn ich das Radio einschalte und WDR höre? Ist das auch individuell oder ist das was war denn da?
Ah, schwierig. Also wir könnten jetzt, glaube ich, ungefähr 3 zusätzliche Stunden Sendung machen, wenn man das analysiert, weil es einen technischen Rundfunkbegriff gibt. Der hat eher was damit zu tun. Ich habe irgendwo so einen Sendemast und von da aus strahle ich mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen in eine Fläche und jedes Gerät kann da was dran.
Ich habe doch auch im Kabel habe ich doch auch Sender. Das ist doch auch Rundfunk. Klar. Da brauche ich doch keinen Sendemast dafür.
Nee, das nicht. Aber das ist dann sozusagen die Folge, die Kabelweiterverbreitung. Historisch gewachsen ist sie von irgendwo hat an einer Kabelkopfstelle jemand das Signal aus der Luft empfangen und hat es zeitgleich und unverändert eingespeist in sein Kabel, sodass dort wieder zeitgleich alle hören konnten. Das passt schon sehr gut zusammen mit dem urheberrechtlichen Sendungsbegriff. Der hat nämlich was damit zu tun, dass die Leute sich nicht aussuchen können, wann was gesendet wird. Das ist der urheberrechtliche Begriff der Rundfunksendung und da hängt eine ganze Menge dran, wie beispielsweise das urheberrechtliche Privileg der Rundfunksender, egal ob sie jetzt öffentlich-rechtlich oder kommerziell sind, dass sie gegen entsprechende Tantiemen zu zahlen an die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, beispielsweise das Industriemusikrepertoire, also das, was auf CD veröffentlicht wird, grob gesagt, dass sie das senden können.
Dass man also keine Wunschsendung machen, wenn ich also meinen Wunsch dem WDR schicke, ich möchte das und das Stück hören, dann wäre es ja dann schon gegen die Rundfunkdefinition.
Ja, wenn solange dann eine Redaktion, ob das jetzt der WDR oder ein anderer Sender ist, entscheidet, dass an dem Tag jetzt um 16.32 Uhr der Wunschtitel von dem Back läuft, dann würde das noch gehen. Aber wenn Sie jetzt on demand abrufen und sagen, puh, jetzt habe ich Feierabend, jetzt möchte ich meine Lieblingsmusik von Robbie Williams hören, drücken auf den Knopf und jemand spielt Ihnen das vor, dann ist das nicht mehr Rundfunk, sondern eine individuelle Leistung. Und wenn Sie das anbieten, dann brauchen Sie nach dem Urheberrecht das internationale sogenannte Right to Make Available to the Public. In Deutschland im Paragraphen 19a des Urheberrechtsgesetzes formuliert. Und das ist was völlig anderes als das Senderecht. Schwierig ist, dass gegen diese sperrigen Sachen sich das Publikum und seine Bedürfnisse stemmen. Weil die sagen, ob ich jetzt eine Rundfunksendung, die ihr irgendwann mal ausstrahlt, mir programmiere, damit mein PC sie mitschneidet, damit ich meine selbstgeschneiderte Audiodatei irgendwann mal zeitsouverän hören kann, oder ob ich meinem Computer sage, anhand des RSS-Feeds, nun nimm mir doch den Podcast dieser Sendung, damit ich das Gleiche damit machen kann, ist, wie man sagen könnte, funktional, Jacke wie Hose, aber es ist Urheber von den Nutzungsrechten her, was völlig unterschiedlich ist. Das eine, da haben Sie als Sender die Senderechte gekauft und der Mensch macht eine legale Privatkopie, alles wunderbar. Wenn Sie das Ding als Datei zum Download irgendwo hinstellen, haben Sie einen neuartigen Dienst gemacht, brauchen diese Rechte nach § 19a von der Musikindustrie, bekommen Sie die in der Regel nicht oder nur unter Schwierigkeiten und sind eben in einer völlig anderen Materie, obwohl der Kunde, das Publikum eigentlich das Gleiche will, Hörspiel dann hören, wenn er Zeit hat.
Herr Mahlfeld, wenn ich beides tue, wenn ich eine Sendung produziere, ausstrahle, live als richtige Rundfunksendung und sie anschließend ins Internet zum Abruf stelle, was ist das? Das ist dann beides?
Das ist beides und Sie brauchen beide Nutzungsrechte. Sie brauchen zum Beispiel von jemandem, der einen Hörspielstoff geschrieben hat, einerseits das Recht zur Rundfunksendung und andererseits das Right to make available to the public, also das untechnisch gesprochen Downloadrecht fürs Internet.
Was ist aber mit dem Herrn Golz zum Beispiel, der ein privates kleines Webradio bedient? Ich weiß nicht, was Sie vom Beruf sind. Was haben Sie gemacht?
Ja, ich habe sogar was Anständiges gelernt, also in der Telekommunikationsbranche.
Aber Techniker und kein Jurist?
Nein, absolut kein
Jurist. Aber das hört sich doch so an, dass man also zumindest in so einem Radio einen Juristen braucht. Sonst kommt man nicht weiter oder fliegt auf die Schnauze, oder?
Da sollte man auf jeden Fall. Ich meine, wir legen es jetzt nicht extra drauf an, aber es gibt Richtlinien der GVL, wo auch ganz klar zum einen geschrieben wird, das Programm muss also Titel und Künstler anzeigen, darf aber nicht scannbar sein und es darf also nicht vorausschauend übertragen werden, sagen wir in Textform oder ähnlich, was als nächstes kommen wird.
Wie, da darf man kein Programm?
Das wäre quasi, machen, wenn ich hergehe und sage, nein,
na, nicht
vom Programm her,
von den Songs her.
Ja. Also wenn ich vorher so eine Art Inhaltsverzeichnis gebe, wo dann aufgeführt wird, in welcher Reihenfolge welche Musikstücke gespielt werden, das ist nicht erlaubt.
Also dass ich sehen könnte, der Michael Jackson, den ich noch suche in meiner Sammlung, kommt morgen Mittag um 16.23 Uhr.
Genau.
Das ist nicht erlaubt. Das sagt dem WDR auch nicht erlaubt.
Ist uns auch nicht erlaubt. Wir würden das aber auch nicht machen, weil das nicht unser Programmauftrag ist, ja nicht kommerzielle Musikdistribution zu unterhöhlen, sondern wir machen das ja aus anderen Gründen.
Ja, es wird doch keine Unterhöhlung. Wäre doch eine Information.
Eine Musiksendung, wenn ich also zum Beispiel ein Fan von quasi Rolling Stones wäre oder sowas und ich würde gucken, jetzt kommt am Donnerstag um 12 Uhr und am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 17 Uhr so etwas, interessiert mich doch.
Wir machen ja schon Musikankündigungen, aber eben nicht mit Zeitstempel auf der Basis des einzelnen Pop- oder Rockmusiktitels.
Aus dem Grund, was der Herr Gotz eben erzählt hat?
Nicht nur.
Und die Podcaster, die haben ja auch ihre Probleme mit der Musik, die da stattfindet.
Die haben erhebliche Probleme. Die allgemeinen Regeln sind sehr, sehr eingeschränkt für private Podcaster. Überhaupt nur möglich mit diesen GEMA-Tarifen, die eine Menge Probleme mit sich bringen, die auch teuer sind. Und wenn ich in das kommerzielle Lager wechsle, habe ich sowieso nur die Möglichkeit, in Individualverträge zu gehen. Und die GVL hat bisher überhaupt keine Regelung erlassen. Also im Moment macht es für einen privaten Podcaster nicht wirklich Sinn, GEMA-pflichtige Musik zu spielen.
Und wo ist der Unterschied zwischen kommerziell und privat?
Da hat die GEMA eine Definition festgelegt. Die Frage, ob da eben eine Gewinnerzielungsabsicht oder so etwas dahinter steckt.
Gewinnerzielung heißt über meine Absicht. Kosten hinaus.
Legen Sie mich bitte nicht fest. Ich habe nicht die Regel festgelegt, aber
wenn ich es also zum Erwerb mache, okay, wenn ich es nebenbei als Hobby mache und ein bisschen Werbung mache, damit ich meine Kosten reinkriege, wird das geduldet?
Es gibt da genaue Grenzen, wie viel Werbung oder wie viel Einnahmen damit erzielt werden dürfen.
Mhm. Sie sagten ja auch, dass der Podcast-Verein, den Sie ja mitgegründet haben, dass der mit seinen Mitgliedern so ziemlich als Ersten einen Juristen rekrutiert hat.
Das ist richtig.
Ich war auch mal Vorsitzender von einem Motorsportverein. Da kam der Jurist erst nach dem 500. Mitglied. Der kam aber freiwillig kam der in den Club hinein. War auch kein großes Problem damit. Aber jetzt scheint es doch wirklich, die größten Probleme scheinen in der Juristerei zu liegen.
Auf jeden
Fall.
Dass
keiner weiß, was er machen darf und was er nicht machen darf.
Auf jeden Fall. Durch das Internet ist es natürlich auch ein internationales Problem. Das heißt, Musik, die in sogenannten Podsafe Music Network angeboten wird, kann frei sein auf den ersten Blick, aber vielleicht ist sie nur in den Amerika frei und nicht hier bei uns. Deshalb kam bei uns der Jurist sehr, sehr schnell, aber er kam auch freiwillig.
Was wäre das jetzt, wenn ich so ein falsches Stück spiele, entweder im Radio oder im Podcast? Was muss ich da bezahlen als Strafe?
Ich kenne mir es leider, oder zum Glück kein Fall, muss ich sagen, bekannt, wo tatsächlich jemand Strafe zahlen musste. Also man wird in jedem Fall, denke ich, in diesen Tarif gezwungen und die rechtlichen Konsequenzen, das wird Ihnen am besten ein Anwalt erklären, was da alles auf Sie zukommen kann, wenn Sie sich da nicht an die Spielregeln halten.
Jetzt kommen wir ein bisschen zu den Inhalten vielleicht von den Webradios und von den Podcasts. Was der WDR an Inhalt, das habe ich ja am eigenen Leib so erlebt, was wir da als Inhalt empfinden, dass wir immer aktuelle Sachen bringen und so weiter. Was ist denn der private Background von Thomas Golz? Was möchte man mit dem Radio machen? Warum macht man das überhaupt, wenn es Geld kostet?
Man hat vielleicht in der Jugend angefangen, sich mehr als andere für Musik zu interessieren, vielleicht für bestimmte Musikrichtungen, und möchte sich jetzt ganz einfach vermitteln, also anderen rüberbringen. Meistens geht's dann beim Webradio eigentlich im Bekanntenkreis los, bevor man dann versucht, weiter auszubauen.
Ist einem das, was der WDR so an Musiksachen da von 1 Live liefert, ist einem das nicht mehr poppig genug oder einfach zu langweilig?
Nein, zu wenig.
Zu wenig. Nun gibt's ja viele, viele Radiostationen. Man könnte ja auch ausweichen auf eine internationale Webradiostation von 20.000 Radios, die bei Shoutcast gelistet sind. Man könnte sagen, kann man sich das doch anhören. Warum will man das selbst machen?
Einmal der Ehrgeiz, festzustellen, meine eigene Musik oder zumindest die Musik, die mir gefällt, gefällt die auch anderen, kann ich andere damit begeistern. Und dann eben, ich sag nochmal Ehrgeiz, das Wissen, das man selber hat, über die Jahre ausgebaut, vielleicht über die Songs, über die Interpreten, halt auch rüberzubringen und was dazu erzählen zu können. Sei es jetzt in der Vergangenheit, wann sind irgendwelche Scheiben rausgekommen, oder auch gegenwärtig, wann ist ein Künstler auf Tour. Weil, ich sag mal, der Fokus direkt beim Webradio ist Musik.
Jetzt möchte ich es aber auch vom WDR wissen. Warum macht der WDR das denn? Ich meine, da steckt ja kein Ehrgeiz dahinter. Aus welchem Grund gehen Sie in die Richtung, dass Sie auch einen Podcast anbieten von verschiedenen Programmen, die dort gemacht werden? Sehen Sie in der Zukunft, dass sich da das Hörerverhalten ändert, oder was steckt dahinter?
Also letztlich steckt unser gesetzlicher Auftrag dahinter, Angebote fürs Publikum zu machen. Und wenn man es auf eine ganz einfache Formel bringen will, dann müssen wir auch technisch da sein, wo unser Publikum ist. Und wenn unser Publikum nicht mehr umständlich mit einem Kassettenrekorder, wo hinterher, wie ich Weiland, vergisst, sie ordentlich zu beschriften und deshalb gar nicht mehr wiederfindet, was es da aufgenommen hat, wenn das mit einem MP3-Player vielleicht sogar sowas Komfortablem wie dem iPod rumrennt und sagt, hey, es gibt die technische Möglichkeit, dass wir bestimmte Sachen zu medienforscherisch, sagt man jetzt immer so hochtrabend, zur zeit- und ortssouveränen Nutzung uns auf dieses Ding kopieren können. Wo sind die Angebote, die wir an euch schätzen, aber für die wir nicht immer Zeit haben? Also ich sag mal, mein Wunschtraum natürlich auch als Hörer ist, dass Hörspiel nicht dann ist, wenn das nach Spielplan befohlen ist, irgendwann abends um 20 Uhr irgendwas, sondern das Hörspiel ist, wenn ich, Rüdiger Mahlfeld, Zeit habe zum Zuhören. Und meine Wunschvorstellung auch an, gerade bei den Inhalten, die zum Nachdenken anregen, für die man Zeit haben muss, um sie auf sich wirken zu lassen, bei größeren Gesprächssendungen und ähnlichem Kram, da will ich nicht zufällig im Rahmen der tagesbegleitenden Radio läuft im Hintergrund Geschichte, sondern ich will Zeit haben, irgendetwas in Ruhe zu hören, vielleicht auch noch ein zweites Mal zu hören, die Pausentaste zu drücken, wenn das Telefon klingelt, die Kinder quengeln oder sonst irgendwas dazwischen kommt. Also eine ideale Nutzungsform eigentlich gerade der teuren, aufwendigen Produktionen des Radios. Und da wollen wir mitspielen. Stehen aber vor dem gleichen Problem, wie gerade geschildert. Vieles von dem, was wir gerne verfügbar machen würden, können wir derzeit nicht verfügbar machen, weil teilweise kleine Teile der Nutzungsrechte dann eben fehlen, um den letzten Schritt zu tun.
Es ist trotzdem auch noch gefährlich, wenn Sie das on demand machen, dann kann man sich das jederzeit herausholen, können Sie es auch nicht mehr wiederholen.
Ach, natürlich kann man das wiederholen, weil...
Ja, das kann doch jeder Radio, jederzeit rausholen.
Ja, aber Radio hat ja zwei unterschiedliche Nutzungsformen, die wir, glaube ich, alle aus unserem Alltag kennen. Das eine ist Radio zur Tagesbegleitung. Also diese Geschichte, morgens geht der Radiowecker an und dann wird leckere Musik gespielt und einer sagt einem die Uhrzeit, erinnert einen daran, dass es kalt wird und erzählt die Verkehrshinweise und das hört man dann auch noch beim Zähneputzen. Also Radio zur Tagesbegleitung, das ist ganz wichtig, das ist der größte Markt der Radionutzung und dieses, wir nennen das fachchinesisch lineares Programm, das wird es auch weitergeben. Auch das Radio als Wundertüte. Ich schalte es abends ein und weiß, beispielsweise WDR 5 gibt meistens was Nettes zum Zuhören und ich lasse mich überraschen, was haben die sich heute Abend ausgedacht. Radio Wundertüte ist weiterhin eine wichtige Nutzungsform und dafür kann ich das Material natürlich wiederholen. Das andere ist das aktive Suchen nach Inhalten, das sich wünschen, heute würdest du mal gerne wieder ein schönes Krimi-Hörspiel hören oder sonst irgendwas. Und für diese aktive Audionutzungsform ist natürlich Download oder Podcast oder überhaupt jede Form des Audios on Demand, also dieses, ich drücke einen Knopf und dann kommt das, was ich will, ist natürlich ideal.
Herr Schmidt, Podcaster haben ja nicht den Hintergrund, dass die irgendwann mal Sendungen als Rundfunk in die Welt gestrahlt haben. Warum machen Podcaster so etwas?
Also viele beantworten diese Frage mit Sendungsbewusstsein. Die wollen einfach was erzählen. Der Ursprung war ein akustisches Tagebuch. Die ersten Podcasts, die auch heute noch große Zugriffszahlen haben, ist eine Art Tagebuch. Das heißt, da wird sehr viel aus dem Privatleben erzählt, vielleicht auch aus dem Berufsleben. Und der Reiz liegt sicherlich darin, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich in einem Bereich besonders gut auskenne, auch einen Spezialpodcast, ich sag mal, zu Modellbau oder irgendetwas anbieten kann und dann meine Erkenntnisse teilen kann mit ähnlich Interessierten.
Und die Gewerblichen, wo liegt da das Hauptgewicht?
Das Hauptgewicht liegt im Moment noch bei IT irgendwie verwandten Unternehmen, weil die halt erkannt haben, dass die Zuhörerschaft ja immer noch ein gewisses technisches Verständnis haben muss und da vermuten die dann ihre Hörer im Moment. Für kommerzielle Anbieter ist es halt insofern, also Unternehmen, hochinteressant, weil ich davon ausgehen kann, dass derjenige, der sich diese Sendung runterlädt, auch dafür interessiert. Und da ist das große Argument kein Streuverlust mehr.
Es gab eine Sendung, da hatten wir hier jemanden zu Gast zum Thema Geocaching und der sagte dann auch, ich bin auch Podcaster und er macht den sogenannten Gassipod. Und der Gassipod ist das, er klipst sich hier oben ein Mikrofon dran, nimmt seinen Hund und geht mit dem Hund auf die Straße, geht Gassi, was er sowieso jeden Tag machen muss und macht dabei...
Der Hund.
Nein. Und macht dabei seinen Podcast und erzählt über das Hobby des Geocachings, was ihm gerade so einfällt. Und das sind so beliebte Sachen, die man auch ganz gerne hört, wo man einsteigen kann, auch in ein Hobby. Besser als mit jeder Fachzeitschrift wahrscheinlich, weil man da direkte Informationen bekommt. Und das ist doch eigentlich auch schön, dass sowas passiert und sowas passieren kann. Und nur das Schlimme ist immer, dass immer die Juristen kommen und die wollen alles so mies machen.
Ja, aber wenn es um reine Wortbeiträge geht, ist es ja noch nicht so kritisch. Und was noch ein größerer weiterer Vorzug ist, ist halt das ganze Web 2.0-Thema, diese Interaktivität. Das heißt, sie kommen auch sehr schnell in Kontakt mit ihren Hörern über die Webseite, über Kommentarfunktionen, über E-Mail. Es liegt ja alles sehr dicht beieinander und dadurch entsteht auch eine Interaktivität, was die nächste Sendung angeht. Das heißt, der Hörer kann möglicherweise auch Einfluss darauf nehmen und das macht die Sache eben besonders attraktiv.
Ist denn eigentlich durch diese Podcast-Welle und das Webradio irgendwie diese althergebrachte Rundfunkfunktion in Gefahr, dass sie irgendwann einmal gar nicht mehr da sein wird? Was meinen Sie, Herr Schmidt?
Ich glaube das nicht. Ich glaube, da gibt es schon eine Koexistenz. Sicherlich das Radio als Tagesbegleitung oder so, wie gerade geschildert, morgens hat seinen Reiz. Wenn ich aber spezielle Sendungen oder spezielle Informationen haben will, da hat der Podcast seine Stärken und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das gut nebeneinander funktioniert.
Herr Mahlfeld, welche Sachen sind denn aus Ihrer Sicht für einen Podcast am geeignetsten aus dem normalen Rundfunkprogramm, aus Ihrer Sicht aus dem WDR heraus?
Es gibt unglaublich viele Dinge, die sich eignen, sowohl das Zeitlose an Servicebeiträgen beispielsweise, die von Leuten nachgefragt werden, die sich für bestimmte Sachen, was weiß ich, Gartentipps, Kochrezepte, sonst irgendwas interessieren. Also wenn man mal mit dem Schleppnetz durch die weit über 100 Stunden Programm, die wir am Tag machen, gehen, findet man ganz viele Dinge, die sich eignen, aber natürlich auch an den Tag gebundene Dinge, denn das Medium Podcasting hat ja den großen Vorteil, dass es im Abonnement ausgeliefert wird. Ich kann also, wenn ich einmal es geschafft habe, in meinen Podcatcher diesen RSS-Feed zu kopieren, kann ich ja sicher sein, den Rest macht die Technik. Und je mehr von dieser Technik einfach bedienbar ist, also weiß ich nicht, wenn ich mir Haushalte in ein paar Jahren vorstelle, wo vielleicht nicht nur mit der Technik von Bill Gates Media-Server irgendwie so vor sich hin brutzelt und Teile der Stereoanlage ersetzt, der sammelt das vollautomatisch ein. Und da habe ich sowieso zum Laden meinen MP3-Player nebenstehen und das merke ich gar nicht, dass bevor ich in den Dienst fahre, mir da die aktuelle Folge Zeitfunk von heute Morgen draufgetan ist und ich die Viertelstunde im Stau hören kann, wann ich fahre und nicht wann 7 Uhr ist und wir den Zeitfunk senden.
Das geht ja auch noch weiter. Wir haben in der letzten Sendung, glaube ich, war es über eine personalisierte Tageszeitung gesprochen, die per Netzzeitung jetzt kommt. Der macht nicht nur Musik und macht nicht nur Radio, sondern der holt mir auch die Zeitung ganz einfach. Und die habe ich vorher so gesagt, bitte keinen Sport, das interessiert mich nicht. Und bitte keine Politik meinetwegen, kann mir die aussuchen, wie es will. Haben wir vor fast, 1995 haben wir schon davon geträumt und darüber gesprochen, schon Sendungen gemacht, weißt du noch?
Ja.
Haben wir richtig davon geträumt.
Ja, das waren Ideen, die jetzt mittlerweile in die Tat umgesetzt
kommen
werden.
Jetzt so alle, werden
aber
alle umgesetzt.
Was wollen denn die Zuhörer, Herr Golz? Ihre Hörer, wie treten die an Sie heran?
Kennen Sie die eigentlich? Kennen Sie die alle persönlich?
Er hat doch ein paar mehr.
Noch nicht alle. Ich habe ein paar mehr. Ich will ja nichts sagen jetzt.
Ja, könnte jemand mithören.
Zum größten Teil natürlich Mundpropaganda. Mhm. Dann aber auch, ja gut, wie gehe ich als Moderator? Wir nennen also bei uns auch sämtliche DJs, wie sie anderswo genannt werden, Moderator, weil die gehen jetzt direkt auf die Hörer ein. Nicht nur die Hörer, weil mit dem Hörer direkt kann ich nicht in Verbindung treten. Wir haben einen Chat angebunden und ich kann quasi eine Realtime-Unterhaltung aufbauen.
Während da Musik läuft, da können die mit dem Moderator chatten.
Die chatten direkt und bekommen dann auch übers Mikrofon sofort eine Antwort auf Fragen, Wünsche oder auch mal einen dummen Spruch.
Ist das diese Interaktivität, die die Leute wollen, was ihnen beim normalen Radio fehlt? Denn ich kann ja nicht gut im Sender anrufen und sagen, hör mal, wenn ihr jetzt Musik spielt, möchte ich mal mit dir reden.
Das gibt es doch auch.
Ja, aber nicht in dieser Engmaschigkeit, wie es hier wohl der Fall ist.
Man muss den Domian anrufen.
Um die Zeit schlafe ich.
Das sind dann ja auch immer ganz viele, da hören dann ja sechsstellige Zuschauermengen.
Ja, da ist es dann schwerer,
dadurch zu kommen.
Aber was sind denn die Wünsche, mit denen die Zuhörer kommen und sagen, kannst du nicht mal zu dem Thema was machen, kannst du nicht mal dazu was sagen? Gibt es sowas?
Es kommen zum einen Liedwünsche. Es kommt auch mal was Privates, weil es baut sich eine Beziehung auf. Ganz klar mit dem Hörer, ich lerne ihn kennen und wenn er das nächste Mal kommt, dann weiß ich schon, welche Musikrichtung er bevorzugt und kann vielleicht in diese Richtung einschwenken, ohne dass ich gleich hergehe und sein Lieblingslied spiele.
Kennt man nur die Musikvorlieben oder weiß man auch, dass er krank ist und dann wieder gesund ist und dass er ein Auto fährt von der Marke? Kommt das alles rüber?
Das kommt alles rüber, das und noch sehr viel mehr. Also es bauen sich da schon Freundschaften auf. Gut, nicht alle gehen glatt. Es geht auch mal wieder in die Brüche.
Sind auch schon Heiraten geschlossen worden?
Ja.
Ja?
Ja, also nicht
im
direkt.
Im Eifelradio?
Nein, nicht direkt dann auch mit dem Pfarrer am Mikrofon, aber es sind Verbindungen aufgebaut worden, die dann im echten Leben getraut wurden.
Ja, ich finde das ja super, was da für Möglichkeiten entstehen. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke oder du an deine zurückdenkst, haben wir zwar auch mit Radios herumgefummelt, ja, aber da war überhaupt keine Interaktivität möglich.
Das ist falsch. Ich kann mich noch erinnern, wie ich hier durch Zollstock gedüst bin. Wir hatten einen Sender gebaut und haben da mit zwei EL34 Mädels auf der Straße angemacht, mit einem kleinen UKW-Sender da zu dem in die Wohnung und sage, hier, was willst du denn hören? Und der hat Platten aufgelegt. Ich meine, heute kann ich sagen, heute ist es verjährt, aber das haben wir schon gemacht. Also wir waren schon im Radio und interaktiv, gab es von Anfang an.
Auch GEZ bezahlt?
Natürlich, ja. Jede Menge. Ich glaube, die gab es damals noch gar nicht.
Ja, die Podcasts, das sind ja was hat man gezählt? 3.000 oder 3.300? Ja, mehr als 3.000. In Deutschland?
Ja.
Und wie viel kommen täglich dazu?
Das schwankt unheimlich. Aber es hat in der letzten Zeit nochmal einen sehr, sehr großen Schub gegeben. Sicherlich auch durch die Bekanntheit, dadurch, dass Angela Merkel eben einen Videopodcast anbietet.
Aha. Das wird, der wird, glaube ich, auch ganz gut geguckt, ne?
So wie ich gehört habe, ja. Es ist immer, bei Podcastern ist eine riesige Diskussion über Abrufzahlen. Das ist ein ganz, ganz eigenes Thema. Wie viel greifen da drauf zu? Wie viel hören den Podcast zum Teil? Und wie oft wird er dann tatsächlich komplett runtergeladen? Also ein echter Download.
Bei dem Podcast-Kongress in der Diskussion, die wir da gemacht haben, da waren alle sehr, sehr unzufrieden, die oben auf dem Podium saßen, wenn es um das Thema iTunes ging, wenn es darum ging, ja, wie kommt man denn eigentlich da in die Statistik da hinein und wer kommt in die Statistik hinein und wie fliegt man denn da wieder raus? Keiner konnte sagen, irgendwelche Regeln festgestellt haben, das scheint so göttlich zu sein, was da passiert. Wer sich, glaube ich, Apple neutral verhält, der hat keine Chance. Wer Apple positiv ist, der hat eine größere Chance. Und Apple negativ, der fliegt.
Das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist zumindest eine Zauberformel, die offenbar auch zwischendurch mal geändert wurde, weil es hat Versuche gegeben durch Klickorgien, da die Charts in irgendeiner Form zu manipulieren. Da wurden aber dann Verfahren geändert und so wie ich erfahren habe, ist es halt eine Mischung aus Neuabonnenten, aus Abrufen. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle und wie gesagt, Apple hat selber zugegeben, dass da auch die Rezeptur mal geändert wird.
Das ist übrigens sehr spannend, weil es zeigt, dass nicht nur, wie wir es von Suchmaschinen her, von den klassischen Websites her schon kennen, Portale, Suchmaschinenbetreiber, also Dritte, die eigentlich mit den Inhalten, mit dem neumodisch gesagt Content, gar nichts zu tun haben, letztlich Nutzungsgewohnheiten und Angebotspräsentation bestimmen. Und das ist für uns als Inhalteanbieter eine hochzweischneidige Sache. Auf der einen Seite ist es da, wo das ehrenhaft und in journalistischem Bemühen gemacht wird, ist das ja schön. Ich habe das mal flapsig auf das Bild gebracht, sozusagen die hört zu mit nachgelagertem Audio. Und auf der anderen Seite ist das was, wo völlige Intransparenz, Machtmissbrauch, kommerzielle oder werbliche oder noch andere Hintergründe eine Rolle beispielen können, die der Nutzerin und dem Nutzer gar nicht transparent gemacht werden. Also auch das ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, mit dem auch wir uns beschäftigen, auch in der ARD und uns fragen, wie und wo müssen wir unsere Inhalte so präsentieren, dass auch jeder die Chance hat, sie dann zu finden, wenn er danach sucht.
Also aus meiner Sicht machen wir Fernsehen ohne Bild. Denn unsere Informationsdichte ist sehr, sehr hoch, höher als in mancher Fernsehsendung, zu der nichtssagende Bilder ausgestrahlt werden und die einfach nur einschläfernd oder erschreckend sind. Ich denke, man kann es von beiden Seiten betrachten und sehen. Und das wichtigste Argument, was ich immer wieder von unseren Hörern, möchte ich jetzt mal hier zu ihren Erfahrungen bringen, gehört habe, ist, dass sie frei sind. Frei, wann und wo sie uns hören wollen. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Badewanne, hier mit dem Hund spazieren gehen, joggen gehen oder wo auch immer. Man ist absolut frei und kann selbst entscheiden, wo man es hören will. Mhm. Diese Sache, wie es früher mit dem Telefon war, dass man in der Wohnung, wenn überhaupt, ein Telefon an einem Ort hatte, wollte man telefonieren, dann musste man dahin gehen und dann stand man neben dem Telefon, möglicherweise, wenn man einen Chef angerufen hat, noch gut angezogen. heute hat jeder sein Mobiltelefon irgendwo mit dabei. Und es ist ganz normal geworden. Und ich glaube, dahin geht auch der Hörfunk, der geht in den Podcast über. Wir werden sicherlich, wie wir gehört haben, beide Bereiche lange Zeit parallel haben, bis der Hörfunk vielleicht auch mal in neue Bereiche kommt und vielleicht auch gar nicht mehr durch die Luft ausgestrahlt wird. Der erste Schritt wird ja kommen, wenn das Analoge eingestellt wird. Wie sehen Sie denn die Veränderung, wenn wir analogen Hörfunk abschalten, werden die Leute dann wirklich alle neue Radios kaufen oder werden die dann eher einen Podcast in irgendeiner Art nutzen?
Ich glaube, dass es erstmal, anders als beim Fernsehen, wo es ja kaum noch eine analoge Nutzung terrestrisch gegeben hat, dass wir noch ganz lange analoges UKW weitersenden werden.
Sollte ja mal 2010 zu Ende sein.
Ja, es sollte mal 2010 zu Ende waren. Wir haben noch ein Bundesgesetz, da steht drin, dass 2015 eigentlich abgeschaltet werden soll. Ich glaube, das kann man eher unter U, nicht wie UKW, sondern wie ULK verbuchen. Wenn ich einfach mal auf die Vielzahl von Empfangsgeräten gucke. Wir haben 300 Millionen Endgeräte etwa im Markt. Die sind in Handys, in Wecker, in Autos, in Werkzeugkästen und in Einbauküchen verbaut. Und die kann ich nicht einfach von jetzt auf gleich zum Elektronikschrott machen. ich sag mal, ein kleines Beispiel aus dem wahren Leben. Ich habe gerade ganz frisch ein frisch vorgestelltes, neu auf den Markt gekommenes europäisches Auto gekauft. Da ist eine Diversity-UKW-Empfangsanlage drin, die kann ich aus dem Auto gar nicht mehr ausbauen. Das ist fest mit der Bordelektronik sozusagen verschweißt. Wenn ich mal davon ausgehe, der Hersteller baut das unverändert noch 3 Jahre und dann soll das Modell wahrscheinlich etwa 12 Jahre leben, bis es dann irgendwo vielleicht in der Schrottpresse landet, dann müsste man von heute 2007 noch 15 Jahre diesem Auto UKW anbieten. Da sind wir schon 2022. Also das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird für die Hörfunknutzung nebenbei. Zwischendurch passieren aber 2 Dinge. Das ist einerseits das Podcasting und andererseits, ich sag mal, ebenfalls so ein bisschen flapsig, die Unterwanderung der Unterhaltungselektronik durch die Technik des Internets. Da kaufen Sie nichts ahnend eine Heimkino-Tonanlage und stellen fest, oh, die hat ja eine Netzwerkbuchse. Und dann tun Sie das Ethernet-Kabel da rein und stellen fest, oh, der Webradio-Client ist auch schon drin, wo bist du denn hergekommen? Und schon kann man eben aus dieser Genrefülle der, weiß nicht, was waren das, 20.000 bei Shoutcast gelisteten Radios, kann man schöpfen. Und das wird für das analoge Wundertütenradio, glaube ich, die Mediennutzung wird das verändern. Also die Frage, wie orientiere ich mich bei der Programmauswahl? Plötzlich ist der Radiomarkt nicht ein lokaler, was ich mit der Antenne empfangen kann, sondern ist ein weltweiter. Und das finde ich alles erstmal ausgesprochen spannend, weil es zeigt, dass trotz Bilderflut und Internet und Tralala ein Interesse am Hören und am Zuhören besteht. Und das macht so ein Radiomenschen wie mich erstmal froh, unabhängig davon, dass Konkurrenz droht.
Das ist wahr. Wie sieht es denn technisch aus? Ist denn vorstellbar, dass mein iPod der Zukunft, der muss ja nicht iPod heißen, der kann ja nur Pod heißen. Naja, nichts gegen ja, Apple, ich halte Apple
mit für... Mit Doppel-T.
Wäre auch gut. Wolfgang, nicht dein Kaffeepot. Ich kenne noch keinen Kaffeepot, wo ein Radio drin ist. Aber meine Frage war ganz einfach, kann man sich denn vorstellen, dass man so einen portablen Empfänger hat, der über unterschiedliche Netze, über Hotspots oder wie auch immer, über meine Flatrate, auch unterwegs die Informationen sammelt, dass ich nicht zu Hause meine Musik und meine Sendungen aufladen muss, um sie mitzunehmen, sondern dass ich sie kontinuierlich abrufen kann?
Oh, die Anfänge gibt's doch.
Die Anfänge gibt es, aber meinen Sie, dass man das in diese Richtung gehen könnte, dass auf die Dauer sicherlich zu dem normalen Radio auch parallel eine andere Technologie Einzug hält?
Ich glaube ja. Ja, klar. Weil da ist einfach Kundennutzen hinter. Und wenn ich diese Auswahl aus 20.000 Stationen habe, die schon vorkonfektioniert sind, und wenn ich dann Angebote wie beispielsweise Pandora habe, also ein Portal, bei dem ich selber lernend einen Musikgenre-Kanal bestimmen kann. Ich kann nicht bestimmen, ich will jetzt die und die Musik hören, aber ich kann das Genre bestimmen. Wenn ich das noch kombinieren könnte mit schönen Wortbeiträgen, vielleicht hier und da zu von mir vorgegebenen Zeiten, mal so eine Prise, Computer Club 2 oder was auch immer nicht, dann ist das eine völlig neue Angebotsform. Und wenn ich als Publikum daran gewöhnt bin, dann will ich das auch mitnehmen. Vor 10 Jahren hätten wir auch noch nicht gedacht, dass wahrscheinlich jeder, der hier am Tisch sitzt, irgendwie 6 Megabit Downstream zu Hause mindestens für eine bezahlbare Flatrate hat. Wer weiß, wie wir in 10 Jahren mit der mobilen Internetversorgung dastehen. Und Radio, Audio ist ja vergleichsweise schmalbandig. Da geht ja schon in UMTS Downlink, geht ja schon eine ganze Menge rein. Und wenn die Provider dann noch Multicast-Techniken und, also da gibt es viel, mit dem ein terrestrisches digitales Radiosystem so konventionell als UKW-Ablöse konkurrieren müsste.
Mhm. Wenn ich so sehe, dass NetCologne jetzt 100 Megabit anbietet, könnte man ein paar Radios drücken.
Geht schnell unsere Jahresproduktion durch.
Ja, ein solches Radio, ein solches neues Radio könnte ja auf die Dauer auch das ablösen, das Analoge, ohne dass da irgendein Zwang dahinter steht. Denn ich habe ja mit einem solchen Empfänger, um es mal so zu nennen, weltweiten Empfang. Ich kann Sender in Amerika hören. Ich höre mir zu Hause gerne einen Sheriff in Texas an, was der da bei uns tagsüber irgendwann früh morgens macht, wenn er die Kerle aus den Kneipen schmeißt. Ist manchmal ganz lustig. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich am Nordkap mal wieder bin, meine Nachrichten von zu Hause zu hören, genau den gleichen Sender, weil ich weltweit meine Sender habe. Es gibt keine Regionalsender mehr und ich kann, wenn ich wieder mal in Australien bin und einen Känguru-Lehrgang mache, kann ich auch dort diese Sender hören und umgekehrt.
Also, und es gibt natürlich Spezialware, ne? Du interessierst dich für irgendetwas und das findest du meistens, findest du das.
Ja.
Zum Beispiel habe ich letztens mal gehört, ein Schweizer, das hieß Bure Radio und der Sender hieß Jodelsender.
Da haben wir in Berlin gesessen.
Die haben nur gejodelt in der Sendung. Das ist schon so ein live? Nein. Das waren Konserven gewesen, die da gejodelt haben. Aber vor Weihnachten gab es einen Sender, der hieß Christmas. Ja. Nur Weihnachtsmusik. Ich meine, viele Sender haben auch sehr viel Weihnachtsmusik gespielt. Die haben eben nur Weihnachtsmusik gespielt. Mhm. Und nach Weihnachten habe ich ihn nachgesehen. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Der war weg. Mhm. Kommt vielleicht Ostern wieder jetzt.
Häufig sind das ja noch gar keine Radios im engeren Sinne, sondern es sind häufig Musikverteildienste. Also das, was ihren Sender, ihr Angebot, aber auch unseren ausmacht, dass da ein Mensch ist, der was zur Musik sagt, dass ich Ansprache, Personality habe, dass ich Interaktion mit einer Gruppe habe, das haben ja nun bei weitem nicht alle der zum Beispiel bei Shoutcast gelisteten amerikanischen Internetradios. Das ist häufig ein Server, der hat eine Playlist von, weiß ich nicht, 150 Titeln eines Genres und die nudelt er sehr ordentlich und mit Zusatzinformationen ab. Da gibt's irgendwo eine Grenze zwischen dem, was Musikverteildienst und Ersatz für den CD-Wechsler im Kofferraum ist und einem Radioprogramm, das, wir fangen immer nur so pathetische Begriffe an, das lebt, weil da
ist schon klar.
Ein Mensch hinter
ist. Ja. Herr Goltz, bei Ihnen ist ja auch ein Mensch hinter, sind ja mehrere dahinter, aber sagen Sie doch mal unseren Zuhörern, wenn die Ihre Sendungen hören wollen, wie findet man sie im Internet?
Also wenn man nichts, wenn man die Sendung hier nicht gehört hat.
Wenn man diese...
Ja, wenn man gar nichts weiß von EA-Radio.
Gut, also wir sind fokussiert also auf den regionalen Bereich jetzt Eifel. Ja eingangs angesprochen und haben da auch unsere Kontakte. Wir arbeiten also mit regionalen Veranstaltern zusammen, die promoten uns auch, also das ganz normale im Internet bekannte Verlinken, dann auch mit dem Banner
dahinter. Also wenn es da irgendwo ein Konzert gibt oder sowas, dann...
Ja,
da sagen die vom Konzert, also auf dem Eifel Radio ist eure Lieder oder irgend sowas.
Die sind dann auch dort, die können auch bei uns requested werden, also ausgewählt,
gewünscht.
Werden dann gewünscht, werden nicht sofort gespielt. Mhm. Es läuft dann aber auch ein Zähler mit den Songs und so kommen also auch unsere Charts zustande, haben dann aber auch in diesem Bereich regionale Bands.
Mhm. Und der Zuhörer geht ins Internet und findet sie unter Eifel aktiv?
Unter Eifel aktiv, ja. Das war die Zeit, die als erste da war, seit 2003. So lange besteht das Radio jetzt nicht. Er kann über verschiedene Bandpages, die angesprochenen Veranstalter kommen. Wenn er googelt, könnten wir auch Glück haben, dass wir gesucht werden, gefunden werden.
Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Wir wissen ja hier, der Oberbürgermeister Schrammer, der hat ein ganz gutes Verhältnis zum WDR und man kennt sich so. Und wie sieht's denn zur Behörde aus? Gibt's da einen Bürgermeister, der stolz ist, dass das EA-Radio bei euch da ist?
Nicht wirklich. Nein. Also es wissen einige, aber...
Also die kommen nicht mal sagen, macht ihr gut Jungs und so, das finden wir gut, das bringt uns nach draußen. Das
ist einmal passiert.
Einmal doch einmal schon passiert.
Unser Ortsbürgermeister.
Und bei den Podcastern, kriegen die auch irgendwie da so einen Segen ab von irgendwelchen Offiziellen?
Von Offiziellen nicht, aber sie selber sind ja in den Genuss gekommen von den Awards zum Beispiel.
Aha, also das geht meistens noch dran vorbei.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist auch schwer. Also wir hatten es eigentlich sehr leicht gehabt, weil wir, als wir anfingen, weil wir 22 Jahre WDR hinter uns hatten und wir plötzlich dann nicht mehr da waren und dann hörten die Leute über heise.de und über stern.de
und Spiegel
und Spiegel.de. Das war innerhalb von einem Tag, war alles draußen und wir hatten bei der ersten Sendung 125.000 Abrufe. Und das ist das Medium, was A, diese Sendung ermöglicht und B, auch diese unglaubliche Schnelligkeit jetzt hat. Das, was früher so an Software von Amerika kam, das hatte einen Weg gehabt von einem halben Jahr, bis es bei uns in den Schulhöfen getauscht wurde. Das ist jetzt eine Sache von einer Viertelstunde oder von einer Stunde. Das hat sich sehr geändert.
Herr Schmidt, wie findet denn der Zuhörer Podcasts im Internet? Er kann ja nicht einfach eingeben, zeig mir alle Podcasts, das Teil versteht das nicht, auch wenn es Google heißt, aber kommen ein paar, aber wo finde ich denn diese Listen? Wo sind denn alle drin?
Also es gibt Portale. Eins haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, das ist iTunes. Das ist ein sehr großes, aber man darf den Rest nicht unterschätzen. Also im deutschen Internet, wie man so schön sagt, gibt es podcast.de, dopcast.de, Podster, alles Portale, wo auch übrigens die Charts etwas transparenter
sind. Aber so eine Gesamtliste gibt es nicht.
Das obliegt jedem Podcaster, sich dort einzutragen. Das ist eigentlich auch die sinnvollste Art, bekannt zu werden, eben in diese Portale rein, dann möglicherweise in Podcasts, die wiederum über Podcasts berichten, einen Promo zu schicken oder sowas, um dort besprochen zu werden oder angekündigt zu werden. Das ist der klassische Weg für private Podcasts.
Wäre das für Ihre Organisation nicht mal so eine Aufgabe, sowas zusammenzustellen und mal zu sagen, guck mal hier, wir haben eine Liste von allen, dass man die wirklich sammelt, auch wenn jemand, der nur anfängt und nur so einen kleinen privaten Podcast macht, dass der doch mit da drin gefunden werden kann?
Also Mitglieder, die Mitgliedschaft in dem Podcast-Club ist ja kostenlos. Mitglieder werden auf der Seite des Podcast-Club gelistet. Also wir haben ein Verzeichnis aller Podcasts der Mitglieder.
Aber das auch nur der Mitglieder
wieder. Richtig.
Ja. Das sind 350 und keine 3000. Gibt es denn kein Pendant zu dem Shoutcast? Kommen, wo die vielen, vielen Radios alle gelistet sind.
Also, wie gesagt, die Portale, die ich eben aufgezählt habe, die haben enorm viele Podcasts und diese Zahlen, wie viele Podcasts gibt es überhaupt in Deutschland, stammen meistens aus diesen Portalen.
Mhm. Auch bei Shoutcast, das ist ja auch nur eins von vielen Portalen, steht ja nicht alles drin, sondern auch nur, soweit ich weiß, bestimmte Formate. Da gibt es dann andere wie VTuner und Radio Time und für die radiobezogenen, insbesondere aber auch für andere Podcasts gibt es, auch da wächst was zusammen, relativ frischen Portal in Deutschland wie myradio.de, wo man gleich in der Website mit dem Flashplayer diese Dinger sich dann auch quasi als Audio on Demand, ganz ohne Download und Transfer auf einen Player anhören kann. Da gibt's eben viel, immer in diesem Bereich zwischen, man weiß nicht so genau, welche Interessen sind dahinter und geniale, auch webjournalistische Erschließung von Inhalten, auf die man allein nicht gekommen wäre.
Jetzt kommt mal eine bisschen kritische Frage. Warum sind die öffentlich-rechtlichen Veranstalter so sparsam mit ihrer Geschwindigkeit in den
Übertragungsraten.
Wenn man danach sieht, da liest man meistens 32 Kilobit oder Deutschlandradio 48 Kilobit, ich glaube Südwestradio 40 Kilobit. Ich glaube, irgendeiner macht auch 16 Kilobit. Das ist also alles im untersten Bereich. Und ich glaube, bei 1Live gibt es ein paar Streams, die machen 128 Kilobit. Das ist aber auch schon das Maximum. Warum ist man so beschränkt darauf? Kostet das mehr, wenn ich höher und schneller senden würde?
Also einmal gibt es die Kostenfrage. Man kann es aber zunächst mal historisch erklären. Diese Streaming-Angebote stammen aus Zeiten, in denen so ein 56 Kilobit pro Sekunde Analogmodem noch irgendwie hip war und die Online-Zeiten auch für die Nutzer teuer waren. Deshalb hatten wir bis vor einiger Zeit auch beispielsweise noch eine Zeitbegrenzung drin, dass der Stream automatisch, wenn ich geklickt wurde, abgebrochen ist, um die Leute einfach davor zu schützen, dass der Computer im Keller weiterhin Geld für andere Leute verdient hat. Ich glaube, das lag so bei einer halben Stunde oder sowas um den Dreh rum. Das haben wir abgeschafft. Wir haben aber auch natürlich das Kostenproblem, denn die Provider in der Bundesrepublik, obwohl sie das nicht mehr so extrem eigentlich machen müssen, arbeiten ja nach dem Unicast-Prinzip. Das heißt, für jeden einzelnen Nutzer haben sie eine Verbindung vom Server und sie bezahlen, wenn auch natürlich in Großkundenrabatten, je mehr Publikum sie haben und je größer die Tonqualität ist, desto mehr an Datenvolumen. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb ist es auch ein Herantasten für uns, denn wir können nicht sagen, wie ein amerikanischer Internet-Radioanbieter, wenn mehr als 5000 gleichzeitig 1Live hören wollen, der 5000 Erste hat halt Pech gehabt, End-of-Server-Kapazität, sondern wenn wir das anbieten, dann müssen wir es eben auch dem potenziell 17-millionigen NRW-Volk müssen wir es auch anbieten können.
Das können Sie, 17 Millionen
Performance, 17 Millionen gleichzeitig jetzt nicht, so viele werden es ja auch nicht tun, aber jedenfalls sozusagen in der Potenzialität. Deshalb ist es ein schrittweises Herangehen. Was wir machen, in 128 Kilobit pro Sekunde MP3 ist nicht nur eins live, das Regelprogramm, das man von UKW kennt, sondern wir haben zusätzliche Webchannels aufgesetzt. Einer heißt Kiraka und ist ein 16-Stunden-Programm für Vorschul- und Grundschulkinder. Wir haben eins live Kunst gemacht. Auch beides letztlich Formen von Recycling. Sachen, die wir schon da haben, vom Computer neu gemischt. 1Live Kunst ist 4 Stunden in Schleife wiederholt Kulturradio, anspruchsvolle Beiträge, aber mit ambitionierter Popmusik und nicht, wie man sonst kennt, mit klassischer Musik oder vielleicht noch mit Jazz kombiniert. Und wir haben jetzt gerade 2 Streams angefangen als Töchter von Funk aus Europa, unserem Programm für Migrantinnen und Migranten, einer in türkischer Sprache und der andere in den Sprachen Südosteuropas. Die laufen alle schon genauso wie 1Live Digi in 128 Kilobit pro Sekunde MP3, um mal zu gucken, wie gehen die Leute damit um, wie läuft das auch. Letztlich als Folge dieser Entwicklung der genrebezogenen Webradios, wenn man das, was wir sowieso machen, eben nochmal umverpackt für eine andere Nutzungsform als Genre-Radio-Channel anbietet. Und wenn das vernünftig läuft, werden wir weitermachen. Denn wir werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir da, wo die Leute sind, mit beispielsweise so Webradio-Apparaturen, wie vorhin schon mal genannt, wenn da gehört wird und wir nicht dabei wären.
Herr Golz. Wir haben eben so ein bisschen gelacht über Herrn Golz, als er sagte, dass jeder Hörer Geld kostet. Das sieht ja beim WDR genauso aus. Und je besser man sendet, desto mehr muss man zahlen.
Das ist so. Nach der Mechanik, wie dieses Unicast-Streaming läuft, ist es ja im Grunde genommen wie beim Server der privaten Homepage. Sie haben eine Flatrate, die gilt aber nur bis zu einem gewissen Traffic-Volumen und für jeden Übertraffic, wenn Sie interessante Inhalte auf Ihrer privaten Homepage haben, hält der Provider die Hand auf und sagt, das Gigabytechen kostet aber.
Ja, finde ich immer so toll, diese Flatraten, da ist genau, ein Deckel drauf.
Und genau, Fairflat mit Deckel und wenn der Kochtopf überkocht, dann bezahlt man doch. Und das ist alles kein Hexenwerk. Man kann das vielleicht irgendwie...
Naja gut, die Bandbreiten werden größer und das wird sicherlich weniger Thema werden.
Die Modelle werden andere. IP Version 6 kann serienmäßig, Multicast. Also da ist eine Menge in Bewegung, auch im Denken der Provider. Also wenn sie auf der einen Seite Reklame damit machen, dass das der Mediendistributionsweg ist, DSL und WLAN und mit den Flatrates, dann finde ich, und da sitzen wir, glaube ich, alle drei im gleichen Boot hier, finde ich, könnten die uns auch mal preisgünstiger transportieren.
Können Sie uns, mit ins Boot nehmen?
Genau, richtig. Ja, Sie sitzen so alle im gleichen Boot. Ich dachte hier nur die Gäste, aber nein, die Gastgeber auch.
Entschuldigung, falsch gedacht. Nun war ja der alte Rundfunk war ja auch nicht gerade billig, wenn ich so an die Sendeanlagen denke, wenn ich an Langenberg denke. Das waren, glaube ich, 1,3 Megawatt, die da auf der Antenne drauf waren, um in der Mittelwelle weit zu kommen. Das war wahnsinnig. Und wenn ich nach Jülich fahre und fahre da von der Deutschen Welle an den Antennen vorbei, die mit 1,2 Megawatt nach Australien senden und können doch eigentlich mit so ein bisschen Kabel, können die das doch viel gesünder machen, als dieser Gigawatt auf die Antenne draufzusetzen, eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Und irgendwann werden wir auch keine Sender mehr haben, die durch die Luft senden.
Wir sind ja alle dabei, die wir hier am Tisch senden, diesen Zustand zu ändern, wesentlich effizienter zu arbeiten. Aber ich wollte den Herrn Golz eigentlich vorhin schon fragen, mit welcher Bandbreite sind Sie denn im Internet?
Die 4 Audio-Streams, die wir betreiben mit jeweils 128 Kilobit pro Sekunde, wobei unser sogenannter Mainstream, der Kanal 1, auch nochmal runtermoduliert wird auf 24 Kilobit pro Sekunde für die Modem-Leute, wenn Modem-Leute dabei sind.
Bei uns ist ja oft die Anfrage gewesen am Anfang, warum macht ihr nicht dann einen kleinen Stream, so ein Ogg-Vorbis und dann möglichst noch in Mono, wenn die das mitnehmen wollen, damit sie Platz haben auf ihrem Stick, damit das nicht gut ist. Bei Sprache ist es ja klar, bei Musik ist es umgekehrt, da will man schon die bessere Qualität haben. Wie sieht's denn aus im Podcast-Bereich? Was macht man da normalerweise?
Das hängt, so wie Sie gerade gesagt haben, auch stark davon ab, wie hoch der Musikanteil ist. Also es gibt Musikpodcasts, die auch mit 192 Kilobit produziert werden. hängt dann auch immer von der Länge der jeweiligen Episode ab. Man will nicht zu groß werden in den Folgen. Und dann besteht ja die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel alleine auf iTunes setze und dann unterstelle, das sind iPod-Nutzer, dann kann ich ja auch beispielsweise ins AAC-Format gehen und dann den sogenannten Enhanced Podcast anbieten, nämlich auch noch mit Kapitelsegmentierung, mit Covern und so weiter.
Bedeutet natürlich bei der Herstellung viel Arbeit.
Ja, natürlich, ja. Aber auch eben eine Menge Möglichkeiten mehr.
Ja, und da wird bei uns auch immer wieder angefragt. Die Leute möchten ganz gern, dass wir auch so etwas machen, dass wir Texte dazu schreiben, dass wir eine Datenbank aufbauen, wo man dann suchen kann und so. Das wird noch eine Menge für uns zu tun geben. Und wie ich vom Wolfgang Back gehört habe, gibt es da schon Leute, die wohl bei uns mithelfen, auch ehrenamtlich. Es ist eine schöne Gemeinde eigentlich. Es ist eine, ja, sagen wir mal, eine neue Geschichte. Und am Anfang hat man immer so sehr positive Kontakte, wenn alle in die gleiche Richtung marschieren, die gleichen Interessen haben. Wenn es irgendwann mal für alle ganz selbstverständlich ist und wenn es alles kommerzialisiert ist, denke ich, wird es nicht mehr so sein. Da wird alles anonym sein. Für mich ist diese Möglichkeit, dass wir uns über das Internet weltweit verbreiten können, etwas ganz Großartiges. Es ist wie so ein Traum. Die Welt ist wirklich klein geworden. Und wenn ich Mails bekomme aus Afrika oder aus Australien oder aus Indien letztens oder aus Südkorea, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch irgendwo schön. Die Welt wächst doch mit dieser neuen Technik zusammen.
Sie wächst auch hier zusammen. Also für mich war die schönste E-Mail, da hat es jemand geschrieben, ein älterer Herr hat geschrieben, den Computerclub damals im Fernsehen haben wir uns immer angeschaut, mein Sohn und mein Enkel. Nach der Sendung haben wir eine Stunde lang diskutiert und das war immer sehr befruchtend, weil der Enkel andere Ansichten hat als der Sohn und so weiter. Und dann gab es den Computerclub nicht mehr und da war das nie mehr passiert und jetzt gibt es CC2 wieder und jetzt sitzen wir wieder auf der Couch. Das war für mich die schönste E-Mail. Das hat mir eigentlich bestätigt, dass man doch für Familie was tun kann.
Also für die Zuhörer.
So, wir sind bald am Ende. Es ist nicht mehr lange. Es sind, glaube ich, noch 2 oder 2,5 Minuten. Ist unsere Stunde voll. Ich finde jedem vielleicht noch ein Statement. Wo wird's denn so hingehen? Herr Schmidt?
Also ich glaube, der nächste große Schub, der uns bevorsteht, ist durch das Zusammenwachsen von Handy- und MP3-Spielern und die UMTS-Flatrate oder WiMAX, sowas in der Art, dass wirklich der Podcast mobiler wird.
Der WDR wird ja auch mobil. Der ist mobil schon.
Wir sind ja schon mobil in unserem Sendegebiet, aber ich glaube, dass sich gerade für Radio- und Audionutzung in dem von Herrn Schmidt genannten Sinne eine Menge tun wird. In dem Moment, wo auch mobil in einer einigermaßen vernünftigen Datenrate und bezahlbar Internet verfügbar wird, geht nochmal ganz anders die Post ab. Und worauf wir dann alle gemeinsam aber aufpassen müssen, ist, dass nicht die Provider, Mobilfunkleute und andere, dann anfangen, statt eine ordentlich funktionierende Bitpipe zu sein, auf den Content und auf die Kosten für den Content, also auf die Inhalte Einfluss zu nehmen. Das tun sie ja im Moment.
Ja, man sieht es ein bisschen beim Handy-TV, was nicht in die Pötte kommt. Das ist 9,99 € für so ein kleines Bildchen, was ich sowieso zu Hause, ich glaube Sat.1 und ZDF ist drauf, habe ich sowieso zu Hause, muss ich sowieso bezahlen.
Ja, nach 5 Monaten habe ich das Geld raus, um einen kleinen Empfänger
kaufen zu können. Das ist keine Idee, das muss anders werden.
So, und jetzt noch der Herr Golz. Was zu tun gibt, dann in dem Bereich.
Ja.
Nicht beim UKW-Abschalten.
Ja, klar. Ich möchte mich den beiden Herren anschließen, freue mich natürlich genauso auch auf wirklich, ich sag mal, eine vernünftige UMTS-Flatrate für die Anwender, damit sie halt auch unser Radio und andere Webradios
mobil
empfangen können.
Ja gut, das war's. Es hat Spaß gemacht, darüber zu reden. Und ich glaube, wir könnten noch sehr viel länger darüber reden.
Wir haben es ja am Anfang gehört.
Ja, der
Herr
Malstedt
hat ja noch 2-3 Stunden zusätzlich
gefahren.
So, schönen Dank, dass Sie hier waren.
Und dann sehen und hören wir uns wieder. Und wir halten den Daumen hoch und sagen Zicke-Zacke. Hoi, hoi, hoi.
Ist doch du hast, lieber Wolfgang, du hast unser Büb vergessen.
Ja, und Büb, ja.
Und Karneval. Büb,
ja.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.